Herzlich willkommen bei Podcasting Populism, der Podcast von Studierenden, der sich mit aktuellen Diskussionen rund um den Populismus beschäftigt. Mein Name ist Melissa Pracht und ich unterhalte mich heute mit Volker Pascal Schüren.
Hallo.
Und mit Michael Theil.
Hallo.
Unser Thema heute sind Paradoxien im Populismus. Zunächst einmal möchten wir definieren, was eigentlich Paradoxien sind, was Schlüssellochthemen sind und auch wie diese Thematik besonders in den USA bisher behandelt wurde. Hierfür möchten wir uns auf das Werk von Hochschild beziehen. Danach haben wir uns zwei Unterthemen rausgesucht, die sind zum einen Umweltschutz und zum anderen die Abstiegsangst. Und dann möchten wir uns fragen, warum gerade Personen der Arbeiterschaft die AfD wählen und auch, wie die AfD eigentlich zu dem Thema Klimaschutz steht. Und die AfD wird bei uns eine besondere Rolle einnehmen, weil sich oft in der Literatur herausgestellt hat, dass diese immer für populistische Bewegungen herangezogen werden und wir da auch der Literatur getreu bleiben wollten. Und der Podcast ist so aufgebaut, dass er diese grobe Struktur beibehält, die ich gerade eben erklärt habe, und auch immer mal wieder zwischen den Themen Diskussionen stattfinden werden und am Ende eine kurze Abschlussdiskussion stattfindet.
Genau, wir würden jetzt direkt schon inhaltlich einsteigen, und zwar in dem gerade schon von Melissa erwähnten Buch Fremd in ihrem Land von Ali Russell Hochschild. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten ist dabei der Untertitel von ihr gewählt. Und Hochschild selbst hat in ihrem Buch verschiedene Vokabeln etabliert, an die wir uns jetzt etwas entlanghangeln möchten, um einen tieferen Einblick in das Buch zu gewähren und schließlich natürlich auch um unser Thema, und zwar Paradoxien im Populismus, etwas besser aufgreifen zu können. Hierfür hat Hochschild als erste Vokabel die Empathiemauern erwählt. Davon muss man aber vorher wissen, dass Hochschild zunächst qualitative Sozialforscherin in Berkeley, Kalifornien ist, einem zu mehr blauen Bundesland der USA, und dass sie im Vorfeld ihrer Arbeit vor verschiedenen Aufgaben stand. Eine Aufgabe war dabei, vor allem diese Empathiemauern zu erklimmen, um erstens die Menschen, mit denen sie kommuniziert, besser kennenzulernen, und zweitens, logischerweise, ihre eigene Forschung nicht durch ihre eigenen Ansichten zu sabotieren. Weiter möchte sie natürlich auch verschiedene Hindernisse für das Verständnis der tiefen Geschichte der anderen, ihrer GesprächspartnerInnen, überwinden und halt so Gleichgültigkeit oder so Feindseligkeit gegenüber diesen Menschen auflösen. Genau, wir kommen jetzt auch schon zum ihr selbst bekannten Schlüssellochthema. Kurz als Input dafür, als Schlüssellochthema meint sie vor allem ein Thema, was sie insbesondere in ihrem Buch formuliert hat. Und dieses war für sie das Schlüssellochthema oder das Thema Umwelt. Genau, dafür würde ich schon direkt einen ersten kurzen Abschnitt vom Buch zitieren. Dieser findet sich auf Seite 42. Zitat, bei dem gewählten Thema ging es, wie gesagt, nicht um eine Sache, bei der wohlhabende Wähler gegen eine staatliche Maßnahme stimmten, die sie selbst nicht brauchten. Alle, mit denen ich sprach, wollten eine saubere Umwelt. Zitat Ende. Hiermit sehen wir erstens einen Einblick in ihr Schlüssellochthema, und zwar das Thema Umwelt. Und zweitens sehen wir auch schon den ersten Andrang praktisch in die Paradoxie, die sie durchklingen lässt. Und hierbei muss man halt vorher wissen, dass Hochschild in ihrem Buch erklärt, dass es verschiedene Ungleichheiten in den USA vorhanden sind, die vor allem in den roten Bundesstaaten vermehrt auftreten. Dabei nennt sie unter anderem Armut, minderjährige Mütter, mehr Scheidungen, einen schlechteren Gesundheitszustand der Bevölkerung, mehr Fettleibigkeit und mehr unfallbedingte Todesfälle als solche. Und sie sagt halt insbesondere, dass eben in diesen Bundesländern, diesen vermehrt roten Bundesländern, solche Ungleichheiten am meisten auftreten. Und hier gibt sie praktisch schon den ersten Input in eine Paradoxie, denn sie sagt, auf der einen Seite gibt es so viel Ungleichheit und auf der anderen Seite provoziert eben dieses Bundesland so viel Ungleichheit. Und Hochschild selbst nimmt hier vor allem Louisiana als extremes Beispiel. Und sie spricht halt auch davon, dass in Angesicht einer solchen Fülle von Problemen in den zumeist blauen Bundesstaaten man eigentlich erwarten sollte, dass die Menschen Hilfe seitens des Bundes begrüßen würden. Allerdings zeigt sich ja tatsächlich, dass dies nicht so ist, denn die Bundesmittel werden zum Teil eher abgelehnt. Genau, Grund hierfür ist natürlich auch der freie Markt, der als meist das Hauptargument gegeben wird und der ja angeblich all jene Ungleichheiten besser bekämpfen könnte. Genau, damit fängt sie praktisch in diesem Unterkapitel oder in dieser Vokabel an und sie geht dann immer weiter und fokussiert sich irgendwann wieder in ihr Schlüsselloch-Thema Umwelt. Und genau, was halt irgendwie da mitschwingt, ist vor allem diese Kernfrage, warum unterstützen Menschen, welche von der Umwelt abhängig sind, Parteien, Organisationen oder Personen, welche dem Markt die Entscheidung über die Umwelt lassen wollen und ihn dabei zugleich zerstören? Sprichwörtlich betrachtet, fragt sie halt hier vor allem danach, warum diese Paradoxie überhaupt vorhanden ist und möchte halt ergründen, warum das so ist. Sie führt in diesem Kapitel dann unter anderem noch zwei, drei andere weitere Paradoxien an. Dabei spricht sie auch beispielsweise von der darum, warum Tea Party-Anhänger, die zumeist Kleinbetriebe oder selbstständige Kleinunternehmer sind, Politiken unterstützen, die viel mehr für die Monopolstellung von Großkonzernen verantwortlich ist. Wir würden jetzt weiterführen mit der nächsten Vokabel oder dem nächsten Unterkapitel, und zwar dem Kapitel der Tiefengeschichte. Genau, dabei trifft sich die Tiefengeschichte bei Hochstedt wie folgt auf. Die Tiefengeschichte sollte mich zu dem gefühlsmäßigen Geboten und Verboten, zum Gefühlsmanagement und dem Kerngefühlen führen, die charismatische Führer schüren. Genau, das ist das, was Hochstedt selbst dazu sagt. Und sie sagt halt auch, dass diese Tiefengespräche eben nicht widerspruchsfrei sind. Ganz im Gegenteil, diese Tiefengeschichte ermöglicht es vielmehr, den Menschen in politische Diskurse voller Widersprüche in ihrem Alltag einzutauchen und diese auszuhalten und eben diese Diskurse, diese politischen Diskurse auch zu vertreten. Weiter sagt sie auch, dass die Tiefengeschichte geleitet wird und bedient wird durch verschiedene Institutionen, wie in etwa die Kirche oder sogar Medien. Dafür benennt sie ganz stark den Sender Fox News und natürlich auch Twitter-Accounts wie der kürzlich gesperrte Twitter-Account von Donald Trump beispielsweise. Weiter formuliert sie auch in der Tiefengeschichte diese Parabel der Warteschlange. Hier kurz nochmal ein Zitat. Du wartest geduldig in einer langen Schlange, die wie bei einer Wallfahrt auf einen Berg führt. Du stehst mitten in dieser Schlange zusammen mit anderen, die ebenfalls weiße ältere Christen und mehrheitlich Männer sind und von denen manche einen College-Abschluss haben und andere nicht. Gleich hinter der Bergkuppe befinden sich der amerikanische Traum, der Ziel aller, der in der Schlange wartet. Genau, und diese Parabel der Warteschlange führt sie noch etwas weiter und sagt halt auch, dass es augenscheinlich Vordringer gibt, die sich in dieser Warteschlange vordrängen, wortwörtlich gesehen. Und das ist hier wieder das Zitat: Das sind die Schwarzen, die Frauen, die Einwanderer, die Flüchtlinge oder der Braunpelikan. Dann wirst du misstrauisch. Wenn Leute sich in der Schlange vordrängen, muss ihnen ja wohl irgendjemand dabei helfen. Aber wer? Der Aufseher möchte, dass du Mitgefühl mit den Vordringern hast, aber das wirst du nicht. Es ist einfach nicht fair, du fühlst dich verraten. Das ist das, was Hochstedt danach noch sagt. Und sie versucht halt weiter diese Tiefengeschichte aufzubauen und fragt vor allem, wer schuld daran ist an diesem Dilemmata. Und sie sagt halt auch weiter, dass der freie Markt der unerschütterliche Verbündete der guten Bürger ist, der in der Schlange vor dem amerikanischen Traum wartet. Der Staat steht auf der Seite derjenigen, die ungerechtigerweise sich vordrängen. Genau, damit baut sie halt praktisch dieses Dilemma zwischen der Frage nach der Bedeutung des Staates und der Frage nach der Bedeutung des Marktes auf. Und sie sagt halt im Folgenden auch, dass es verschiedene Typen von Tiefengeschichte gibt oder von Menschen gibt, die sich der Tiefengeschichte bedienen. Dabei nennt sie vor allem die Teamplayer. Für die Teamplayer steht die Loyalität gegenüber ihrer Familie, Freundinnen und Freunden über alles, genauso wie die Loyalität gegenüber ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Sie benennt die Gläubigen, hier sind wir schon auf Seite 230. Die Gläubigen sind vor allem Frauen, die sich im stehen Verzicht ihren Männern unterordnen. Sie benennt die Cowboys, die sich als echte Männer ein stoisches Leben führen. Und sie benennt die Rebellen, die sich als loyale Teamplayer für ein gemeinsames Anliegen einsetzen. Weiter benennt sie auch soziologische Merkmale dieser Vertreter. Und sagt halt vor allem, dass diese Vertreter insbesondere alteingesessene Einwohnerinnen von Kleinstädten in den Südstaaten oder Mittelwesten sind, dass sie meist nur Highschool-Bildung haben, katholisch sind, sich weniger gesellschaftlich engagieren oder gar ohne aktivistischer Kultur sind und dass sie sich zumeist im Landbau, in der Landwirtschaft, in der Viehzucht beschäftigen und vor allem konservativ-republikanisch sind und wie schon öfter erwähnt, auch Verfechterin des freien Marktes. Was mir halt noch im Nachtrag der Literatur von Hochschild aufgefallen ist und auch in der Beschäftigung mit anderen Thematiken, war, dass ich eine kleine Erinnerung irgendwie hatte, was die Tiefengeschichte betrifft, und zwar mit einer, ich sag mal, einer Vokabel aus einer anderen Theorie, und zwar aus der Resonanztheorie nach Hartmut Rosa. Er spricht ja sehr prominent von Echokammern, aus denen die Resonanz zwischen dem Subjekt und den anderen äußeren Weltausschnitten immer weiter fortgeführt wird. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sich vielleicht beide Theorien miteinander ergänzen oder Überschneidungen geben. Und ich wollte euch jetzt mal als erstes fragen, was haltet ihr denn davon? Denkt ihr auch, dass sich dort Überschneidungen finden lassen?
Ja, interessant. An welche Überschneidungen denkst du denn jetzt gerade explizit?
Also ich denke insbesondere an das, was Hochschild mit ihren Institutionen gemeint hat. Und zwar, dass die Tiefenblase sehr prominent von den Institutionen Kirche, Fox News als Sender, als Medienorgan und Twitter-Accounts wie der von Donald Trump sich aufbauen. Daran denke ich vor allem.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke da auch, ich musste da auch eben an dieses System Phänomen der Filterblase, gerade in den sozialen Netzwerken, denken.
Ja, dazu habe ich eigentlich auch eine ganz lustige Anekdote. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel YouTube nutzt und da gucke ich sehr viel Funkformate, die ihr wahrscheinlich auch kennen werdet. Und ich habe jetzt für unser Projekt sehr viel zur AfD recherchiert und auch sehr viele YouTube-Videos mir angeguckt, auch von Politikern. Und seitdem bin ich so in dieser Blase drin. Also ich habe jetzt immer sehr oft nach der AfD gesucht und nach Aussagen. Und seitdem ist mein YouTube-Algorithmus einfach so eingestellt, dass mir nur noch Ausschnitte von der AfD angezeigt werden. Es wird mir immer empfohlen, egal was ich vorher gucke, der erste Vorschlag ist meist irgendwas mit der AfD. Und ich bin jetzt total in diesen Algorithmus gefangen. Und das ist ja eigentlich auch das Gefährliche an diesen Filterblasen. Also ich kann das jetzt reflektieren und weiß jetzt, warum das passiert ist. Aber so kann man halt immer weiter in diese fast schon Netzwerke reinrutschen.
Ja, das ist wirklich interessant und relevant auch, ne? Weil gerade Populistinnen ja sehr früh gemerkt haben, wie viele Leute sie durch diese sozialen Netzwerke erreichen könnte, wenn man einfach auch Donald Trump als Beispiel nimmt, ne? Einfach dieser Twitter-Output, den er da an den Tag legt, der ist schon erstaunlich.
Ja, ich finde es auch interessant und vor allem finde ich auch interessant, wie sehr es eigentlich von dem Algorithmus selber provoziert wird. Und genau, es ist ja tatsächlich so, dass soziale Netzwerke irgendwie nach einem ihre Inhalte gegenüber den Subjekten oder gegenüber den Konsumenten nach dem Algorithmus sortieren und halt sagen, hier, was ist für dich interessant, das gebe ich dir jetzt als Output. Und ich finde es beispielsweise auch total interessant, dass Hochschild auch hier sehr anknüpft, allerdings auch ein bisschen weitergeht. Und zwar, dass sie halt nicht nur davon spricht, dass man immer den gleichen Output bekommt, sondern dass sie insbesondere auch davon spricht, dass irgendwie eine Instrumentalisierung seitens der Kirche und der Medien noch dazukommt. Also sie sagt nicht nur, dass der Twitter-Account wichtig ist, sondern sie sagt auch, dass die Kirche und die Medien, also Fox News, was ja jetzt weniger ein soziales Netzwerk ist, sondern eher ein Medienorgan ist, dass die auch dazukommen und da auch die Instrumentalisierung irgendwie weiter fortführen. Aber gut, soweit war das eigentlich auch schon von dem kleinen, hoffentlich kurzen Input zur Ani Russell Hochschild, Fremd in ihrem Land. Und ich würde jetzt direkt weitergeben an die Melissa.
Also, wir haben jetzt gerade die sehr ausführlichen Definitionen gehört und was auch speziell Hochschild gesagt hat. Und ich wollte das Ganze jetzt auch auf Deutschland besonders übertragen. Und hierfür habe ich mir zuerst die Frage gestellt, wie positioniert sich eigentlich die AfD jetzt zum Thema Umweltschutz? Ja, genau. Also der eine Anlass, warum ich Umweltschutz gewählt habe, war natürlich, weil es schon von Hochschild aufgegriffen wurde. Ich während meiner Recherche gemerkt habe, dass gerade der Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Populismus noch gar nicht so stark erforscht ist, obwohl es ja eigentlich ein Thema von extremer Relevanz ist. Und dass aktuell auch einfach Umweltschutz ein Thema ist, was eigentlich jeden bewegt. Also jeder beschäftigt sich mittlerweile immer mehr mit Umweltschutz. Es gibt immer mehr Produkte, die auch darauf ausgelegt sind. Und man wird auch immer mehr, kriegt man die Konsequenzen des Klimawandels zu spüren. Und gerade auch viele Studien zeigen auf, dass in Deutschland eigentlich dieses Verständnis für die Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen eigentlich extrem hoch ist. Aber denen entgegen steht die Tatsache, dass es gerade von der AfD oft Aussagen gibt, die sich sehr stark gegen die Klimapolitik wenden. Und hier möchte ich zwei führende AfD-Politiker zitieren. Zum einen Gauland, der halt sagt, die Kritik an der sogenannten Klimaschutzpolitik ist nach dem Euro und der Zuwanderung das dritte große Thema für die AfD. Und dann auch weiter mit Meuthen. Wir leugnen Klimawandel nicht, aber die AfD sei gegen die Klimahysterie. Und die Aussagen fand ich sehr spannend, gerade auch, weil Meuthen ja den Begriff Klimahysterie verwendet und das werden wahrscheinlich viele Zuhörer wissen. Das war ja auch das Unwort des Jahres 2019 und Klimahysterie ist einfach damit verbunden, dass Klimaschutzbewegungen extrem diffamiert werden und der Begriff ist von der AfD bisher stark geprägt worden. Genau, und jetzt möchte ich mich allgemein erstmal auf das Thema beziehen. Also es gibt ja immer wieder Beispiele dafür, dass politische Parteien auf der ganzen Welt sich gegen klimapolitische Maßnahmen richten. Das bekannteste Beispiel wird wahrscheinlich Donald Trump sein, besonders mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimavertrag. Jedoch kann man das nicht als so eine einheitliche Stellung ansehen. Also Umweltkritik ist nicht immer mit Rechtspopulismus verbunden. Weil wenn wir uns zum Beispiel die ungarische Regierungspartei angucken oder auch die österreichische FPÖ, die beide eigentlich so als populistisch bekannt sind, sieht man, dass sie sich beide trotzdem extrem für Umweltschutzmaßnahmen einsetzen und auch betonen, wie wichtig das ist. Und hier könnte man vielleicht schon mal überlegen, ob diese Differenz auch dazwischen liegt, dass eben in Ungarn und Österreich die beiden Parteien regierend sind und die AfD eben nur in der Opposition sitzt. Das wäre schon mal so eine Frage, über die man sich Gedanken machen könnte. Genau, und dann wollte ich erstmal gerade, was in der Forschung zu dem Thema bisher diskutiert wird, wiedergeben. Dafür habe ich mich besonders auf das Buch Energiewende in Zeiten populistischer Bewegungen bezogen. Und da wird zuerst angesprochen, dass gerade in Umweltentscheidungen, wie zum Beispiel der Energiewende, die immer wieder herangezogen wird, sollten eigentlich hohe Mitentscheidungsmöglichkeiten für die Bevölkerung möglich sein. Jedoch ist es gerade da nicht der Fall, was dann halt dazu führt, dass die Menschen halt sich verärgert sind. Und dann halt auch eine Gegenbewegung einschlagen, weil sie sich halt einfach viel mehr Partizipation wünschen bei dem Thema. Und da sieht man auch, dass gerade AfD-Anhänger eigentlich sich viel mehr Partizipation wünschen, als zum Beispiel Anhänger von anderen Parteien, wie zum Beispiel den Grünen. Und da wurden dann mehrere Umfragen durchgeführt. Und da war es so, dass man Leute befragt hat, ob sie die Klimapolitik ablehnen oder nicht. Und 44% der Befragten, die die Klimapolitik ablehnten, äußerten sich dazu, dass sie sich vorstellen könnten, die AfD zu wählen. Hingegen zeigten andere Umfragen jedoch, dass 62% der AfD-Wähler Maßnahmen wie die Energiewende befürworten und auch bei einer Umfrage, in der gefragt wurde, was sind so zukünftige Ängste, die man hat. Gerade auch die Konsequenzen von der globalen Klimaerwärmung oft auch bei Wählern der AfD vorkommt und da bei ca. 50%. Also die drei Hauptkritikpunkte, die die AfD bisher anwendet, ist, dass sich durch die Klimapolitik eine Transformation der Gesellschaft vollzieht, dass immer mehr Arbeitsplätze wegfallen und auch, dass es noch keinen konkreten Bezug der Maßnahmen auf lokale Besonderheiten gibt. Ein Punkt, der auch immer wieder genannt wird und der im Populismus auch wichtig ist, ist, dass gerade beim Thema Umweltschutz extrem diese Gegenüberstellung von Elite und Volk möglich ist. Weil die Energiewende und auch der Umweltschutz wird oft einfach als Elitenprojekt betitelt, was zu Lasten der einfachen Bevölkerung getragen wird. Das heißt, aus den Ausführungen aus der Forschung kann man eigentlich entnehmen, dass sich auch hier schon ein widersprüchliches Bild aufzeigt und deswegen auch viele zu dem Schluss kommen, dass das vor allem eine taktische Positionierung von der AfD sein kann, weil die AfD sich halt besonders gegen die Grünen, die immer so als ihr Hauptgegner angesehen werden, positionieren möchte, als auch gegen die großen Parteien wie die CDU oder die SPD. Und da ihr euch ja auch beide mit dem Thema beschäftigt habt, würde mich mal interessieren, ob ihr so weitere Gründe wissen könntet, die relevant sein kann, warum gerade die AfD Leute bewegen kann, die sich gegen den Klimaschutz wenden oder warum sie selbst dagegen sein könnten.
Also ich gebe dir da recht, was da ganz stark mit reinschwingt, ist gerade so dieses Selbstbild der AfD als Anti-Establishment-Partei natürlich. Und meiner Meinung nach könnte dann auch mit reinspielen, dass die Gruppe der Klimaleugnerinnen bis jetzt in der Politik nicht wirklich vertreten wurden und dass jetzt die AfD quasi auch strategisch versucht, gerade diese Nische jetzt zu bedienen und da eben Wählerpotenzial zu mobilisieren.
Ja, ich denke auch, dass es dafür noch andere Gründe gibt, wie beispielsweise, ja, ich würde es jetzt mal irgendwie so einen restriktiven Konservatismus bezeichnen. Also, was ich damit meine, ist vor allem, dass die AfD sich ja als Partei selber darstellt, die immer für das Momentane steht oder gar vielleicht für das Vergangene steht und Umweltschutzpolitik ja genau das Gegenteil darstellt. Also Umweltschutzpolitik steht ja vor allem für Erneuerungsprozesse, für Zukunftsprozesse und dafür, sich Gedanken darüber zu machen, wie unsere Kindes- und Kindeskinder irgendwann mal leben sollten. Und das ist ja irgendwie, ich sag mal, so ein konträrer Punkt, der AfD gegenübersteht und wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum die AfD Klimaschutz als, ja, ich würde jetzt auch mal sagen, den Hauptgegner irgendwie betitelt.
Okay, mega interessante Punkte, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch nochmal einen Blick in das AfD-Grundsatzprogramm werfen. Das ist auf der offiziellen Homepage der AfD zu finden. Und es geht besonders um die Ausführungen zur Energiepolitik und zu Natur- und Umweltschutz. Und ich wollte es einfach mit aufgreifen, weil ich nicht wollte, dass wir den Vorwurf bekommen, dass wir jetzt reines AfD-Bashing betreiben und uns gar nicht mit den Inhalten beschäftigen, weil das haben wir auf jeden Fall. Und da kann man daraus entnehmen, also die Aussagen sind jetzt alle aus dem Grundsatzprogramm. Sie sagen unter anderem, dass CO2 kein Schadstoff ist, sondern er gehört zum Leben dazu, dass es schon immer einen Klimawandel gab und damit auch die Infragestellung, ob dieser menschgemacht ist. Dass die Klimapolitik bisher mit massiven Einschränkungen von wirtschaftlichen und persönlichen Freiheiten verbunden ist. Als ein Zitat sagen sie, die AfD sagt daher Ja zum Umweltschutz, aber sie möchte Schluss machen mit Klimaschutzpolitik. Und darunter fällt auch, dass sie eben nicht mehr möchten, dass solche Organisationen, die das Klima schützen wollen, unterstützt werden. Sie wollen Kernkraftwerke statt Windenergie vorantreiben, sagen dann aber gerade auch noch, dass ihnen extrem wichtig ist, dass die Luftqualität verbessert wird, dass die Tiere geschützt werden und dass Schadstoffbeiträge in Böden verringert werden. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, was kann man daraus jetzt eigentlich entnehmen? Und man kann auf jeden Fall der AfD nicht vorwerfen, dass sie sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, wie sie das dann wirklich umsetzen wollen, wenn sie die Klimapolitik so ablehnen. Also gerade, dass sie die Luftqualität verbessern wollen oder auch Tiere schützen wollen, wie das dann geht, wenn sie die Umwelt eben nicht schützen wollen und das Klima auch nicht schützen wollen. Und ich fand es auch immer wieder, als ich das Programm durchgelesen habe, war es immer wieder so, dass sie viel ansprechen, was sie wollen, aber halt auch kaum Vorschläge geben, wie man es wirklich in der Praxis umsetzen kann. Und das ist ja auch ein Punkt, der der AfD sehr oft vorgeworfen wird, dass sie halt sehr viel Kritik üben, aber keine Vorschläge vorbringen. Das heißt, als Fazit zu dem Programm hatte ich eigentlich mir aufgeschrieben, als Fazit zum Programm habe ich geschlussfolgert, dass die AfD wohl selbst behaupten würde, dass sie zwar Umweltschutz, aber keinen Klimaschutz betreibt, wie das eine Zitat auch schon gesagt hat. Aber wie klar das jetzt wirklich zu trennen ist, finde ich persönlich noch sehr diskussionsbehaftet. Und das ist deswegen auch wahrscheinlich eine Frage, worüber sich jeder selbst seine Meinung bilden sollte, was er jetzt daraus hinwegnimmt. Und hier würde ich euch beiden gerne einfach nur die Frage stellen, wie ihr das jetzt seht. Haben euch die Ausführungen überzeugt? Fandet ihr irgendwelche Punkte besonders überzeugend?
Ja, also ich finde gerade diese Unterscheidung zwischen Umweltschutz und Klimaschutzpolitik ziemlich interessant, weil da in meinen Augen auch ganz klar dieser Anti-Establishment-Charakter wieder mitschwingt, den sich die AfD selbst geben will. Man will sich eben absetzen von der Regierungselite und den anderen Parteien, die eben mehrheitlich für die Klimaschutzpolitik sind und da nochmal eben an diesen Nischen wieder mobilisieren. Und zum anderen aber eben diese Teile des Natur-Umweltschutzes, der die Leute, weil sie an sich betrifft, sagen wir mal Parks, Naherholungsgebiete, Naturschutzgebiete und so weiter, der Erhalt der heimischen Kultur, und da spielt dann nochmal dieser Heimatbegriff eine Rolle, den wollen sie natürlich dann schon. Und ja.
Ich denke auch, das ist sehr spannend zu betrachten, was die AfD mit diesem Heimatbegriff formuliert. Und ich weiß beispielsweise, dass bei der FPÖ vor allem Umweltschutz, korrigiere mich, falls es falsch ist, dass bei der FPÖ Umweltschutz sehr oft irgendwie mit Heimatschutz in Verbindung gesetzt wird, weil, und das vor allem auch bei der SVP, also bei der schweizerischen Variante, sage ich mal, auch vertreten ist, weil natürlich da der Begriff der Natur irgendwie viel, viel prominenter in der gesellschaftlichen Veranlagung vorhanden ist. Und ich glaube, das ist halt bei der AfD so ein bisschen differenzierter. Weil da geht es halt vor allem um dieses Bashing gegenüber den größeren Parteien oder gegenüber den etablierteren Parteien. Und vor allem in der Distanzierung dazu. Also ich glaube, dass die AfD sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, wie sie sich am besten gegenüber der CDU, der SPD, den Grünen als ihr Hauptgegner profilieren können. Und dass da natürlich der Begriff des Umwelt, das Schlüsseldochthema der Umwelt, eine sehr, sehr prominente Rolle spielt.
Ja, mega interessant. Dann vielen Dank für eure Meinung. Ich habe auch selbst mir noch eine Meinung überlegt. Und da habe ich geschlussfolgert, dass ich glaube, dass in der AfD eigentlich schon beide Seiten vertreten sein werden. Also es wird genug Leute geben, denen ist der Umweltschutz wichtig. Es wird auch Leute geben, denen ist der Umweltschutz nicht so wichtig. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass es in anderen Parteien wahrscheinlich nicht auch der Fall ist. Aber dass ich es auch so gesehen habe, dass ich glaube, dass sie es vor allem aus strategischen Gründen machen. Einfach um sich abgrenzen zu können, um sich differenzieren zu können, um auch eine klare Kante gegen die Grünen zu zeigen und auch gegen die führenden Parteien. Und das war so meine Meinung zu dem Thema. Genau, und da ist mir dann aufgefallen, als ich mich jetzt besonders mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt habe, dass das ja auch gar nicht so stark von dem Thema der Abstiegsgesellschaft differenziert werden kann. Also ich beziehe mich hier besonders auf die Ausführungen von Georg Sturm, der halt erstmal da sagt, dass die Abstiegsangst in sehr vielen Teilen, in sehr vielen Schichten der Bevölkerung vorhanden ist und das gerade einen guten Nährboden für die AfD darstellt. Weil die AfD betont immer wieder, dass die Kosten für den Klimaschutz von den Bürgern getragen werden müssen und diese dabei trotzdem noch ihren Arbeitsplatz verlieren. Das heißt, sie spielen bewusst mit dieser Angst. Also die Menschen haben Angst abzusteigen und dann kommt auch noch der Umweltschutz dazu, da muss man dafür zahlen und das macht natürlich alles noch schlimmer. Und hierfür adressieren sie besonders auch die Mittelschicht, welche laut Studien auch oft sehr stark gerade von dieser Abstiegsangst betroffen sind. Hier ziehen sie auch konkrete Beispiele heran, die halt das alles nochmal emotionalisieren sollen. So sprechen sie zum Beispiel den Automobilsektor an und dass gerade dem geschadet wird und das ja besonders wieder auch nur auf die Arbeiterschaft ausgelegt wird, die Lasten. Deswegen kommt auch Sturm zu dem Fazit, dass die AfD betreibt Umweltschutz statt Klimaschutz und er stellt auch besonders nochmal heraus, dass Umwelt hier immer mit der Heimat verbunden ist und dieser Heimatgedanke eine besondere Rolle spielt. Und da gehen auch wieder die Autoren von dem Buch Energiewende in Zeiten populistischer Bewegung drauf ein, die halt sagen, dass an sich in der Gesellschaft die Zustimmung für klimapolitische Maßnahmen eigentlich immer noch hoch sind, jedoch auch immer mehr Kritik daran entsteht, dass es eine fehlende Gerechtigkeit gibt und dass halt auch einfach die Kosten zu hoch sind für die Bevölkerung. Und auch die betonen, dass die AfD da eine klare Stellung bezieht, indem sie wieder sagen, die Schwächeren tragen die Kosten. Und auch noch betonen, dass es eben auch starke Zweifel gibt, ob diese Maßnahmen überhaupt etwas bringen. Und da die beiden ja schon Beispiele angebracht haben, wollte ich das auch wieder auf das AfD-Grundsatzprogramm beziehen, was wir ja vorher schon gemacht haben. Es geht wieder um die gleichen Ausführungen, also zur Energiepolitik und Natur- und Umweltschutz. Und da sagen sie, die Umstellung der Energiepolitik wird sich zulasten von Mietern und Eigentümern umstellen. Kosten für Umwelt müssen Menschen tragen, obwohl bisherige Systeme funktioniert haben. Und sie sagen weiter auch, aufgrund des Umbaus von Wohnungen für Umweltenergiemethoden werden Wohnungen für Bürger mit mittleren und unteren Einkommen kaum bezahlbar. Das heißt, hier spielen sie nicht nur mit dieser Abstiegsangst, sondern besonders auch mit dieser Angst vor knappem Wohnraum und auch die Verärgerung, die eh schon in der Gesellschaft darüber vorhanden ist. Und das zeigt auch, dass diese Themen eigentlich gar nicht so voneinander getrennt werden können, sondern auch gut in Verbindung gebracht werden. Und damit möchte ich jetzt eigentlich auch schon weiter zu Michael geben, der euch jetzt noch mal mehr zu den Abstiegsangst sagt.
Genau, wir haben uns während wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, dann auch die Frage gestellt, inwiefern denn ja das Thema der sozialen Ungleichheit und Abstiegsängste auch so eine Art Schlüssellochthema sind, wie sie Hochschild beschreibt, die dann paradox dahingehend wären, dass die Arbeiterinnenklasse eine Partei wie die AfD wählt, die sich ja programmatisch doch eher für wirtschaftlich liberale Werte ausspricht. Dagegen sprechen würde ein medial oft geäußertes Argument, zum Beispiel, dass die AfD mehr eine Partei der oberen Mitte wäre, also dass identitäre, kulturelle und auch rassistische Einstellungen da vielleicht eine größere Rolle spielen. Empirisch gibt es aber durchaus Anhaltspunkte, dass sich die AfD mittlerweile mehr zu einer Partei der unteren Schichten und der Arbeiterinnenklasse entwickelt hat. Und das hat auch Melissa schon anklingen lassen. Wir haben uns dazu mit einer Studie der Sozialforscherin Evelyn Stamer beschäftigt und sie fasst den aktuellen Forschungsstand folgendermaßen zusammen, nämlich dass kulturelle Aspekte sehr betont werden, also die Kritik an der Zuwanderung, vor allem während der sogenannten Flüchtlingskrise, ist extrem wichtig bei der Beurteilung, aber eben auch, dass es große Einigkeit dahingehend gibt, dass die ökonomische Lage ebenfalls sehr bedeutend ist. Und in ihrer Studie, die AfD-Wahl als Antwort auf Statusängste, hat sie sich gefragt, welchen Einfluss subjektive Eindrücke wie Ungerechtigkeitswahrnehmung und negative Zukunftserwartungen auf die AfD-Wahlbereitschaft haben. Dabei kam dann heraus, dass Das Phänomen der relativen Deprivation, ein sehr wichtiger Faktor für eine AfD-Wahlentscheidung ist. Also das Gefühl, dass man im Vergleich zu anderen keinen gerechten Anteil am Kuchen abbekommt. Auch Abstiegsängste oder die Angst vor einem, ja, vor einem Verharren in einer prekären wirtschaftlichen Lage sind durchaus relevant. Und interessant ist dabei, dass die Angst vor Prekaritätserfahrung, obwohl die Prekaritätserfahrung an sich natürlich in den unteren Einkommensgruppen verbreiteter ist, die Angst davor aber besonders in der mittleren Einkommensgruppe eine Rolle spielt. Und in der Gruppe der schlechter Verdienenden sind es eher Wahrnehmungen einer schlechten intergenerationalen Aufstiegshoffnung, also die Angst, dass es den eigenen Kindern später mal genauso schlecht ergehen wird wie einem selbst. Und wir können meiner Meinung nach durchaus davon ausgehen, dass ökonomische Interessen eine Rolle bei der Entscheidung, die AfD zu wählen, spielen, natürlich. Und ich denke, dass vor allem auch ein Blick auf diese objektive wirtschaftliche Situation sehr kontraproduktiv ist und gewissermaßen auch den Blick auf die eigentliche Problematik versperrt, ne? Die Wahlentscheidung ist ja ein sehr subjektiver Prozess und da macht es meiner Meinung nach auch nur Sinn, sich mit der wahrgenommenen Welt des AfD-Wahlklientels zu beschäftigen. Wie seht ihr das denn?
Also ich denke jetzt gerade sehr stark an die Tiefengeschichte von Hochschild zurück. Denn diese subjektiven Wahrnehmungen, die du jetzt gerade beschrieben hast, also relative Deprivation, Abstiegsängste oder Angst vor Verharren, Prekaritätserfahrungen, sind ja all jene Ungleichheitswahrnehmungen oder Ungerechtigkeitswahrnehmungen, die was für Hochschild selbst auch in ihrem Buch beschrieben hat. Und ich sehe da so einen kleinen Anklang dazu, was genau, was einfach, also ich denke auch sehr stark irgendwie an diese Parabel der Warteschlange, also der dieser Wahrnehmung daran, dass der Platz in der Warteschlange durch verschiedene Faktoren immer weiter nach hinten geht. Und ich glaube, da ist ein guter Ansatzpunkt zu, ja, zu dem Hochschild von, zu dem Buch von Hochschild.
Ich glaube auch, dass diese subjektiven Wahrnehmungen extrem relevant sind, weil das hat sich auch schon ein bisschen in meinem Beispiel gezeigt. Also man hat gesehen, die Menschen haben Angst davor abzusteigen und sehen zwar eigentlich ein, dass Umweltschutz extrem wichtig sind, aber sind durch ihre Angst davor, dass sie damit Kosten tragen müssen und dass sie dann wieder absteigen könnten, sind davon so betroffen, dass sie sich doch dann gegen das Thema aussprechen. Einfach weil sie halt so stark von dieser subjektiven Angst getrieben sind und es dann so einen starken Einfluss hat.
Ja, und jetzt lautet natürlich die Frage, wie sich das Ganze erklären lässt. Also warum wählen wirtschaftlich Benachteiligte eine Partei, die jetzt nicht gerade für ihre ausufernde Sozialpolitik bekannt ist, ne? Gängige Erklärungen des aufstrebenden Populismus gibt es da zum Beispiel die These der Modernisierungsverlierer, also dass Opfer der schnellen Modernisierung der letzten Jahrzehnte eine besondere Neigung haben, eben rechtspopulistisch zu wählen. Das sind Menschen, die ökonomisch schlecht gestellt sind, die unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden oder gar keine Arbeit nachgehen können. Eine weitere These sagt, dass gerade nicht diese ökonomischen Gründe, sondern vielmehr kulturelle Gründe ausschlaggebend sind. Man spricht dann von einem primär weißen und männlichen Teil der Gesellschaft, der sich gewissermaßen in einem Identitätskonflikt befindet und sich sozusagen gegen eine als ausufernd wahrgenommene Identitätspolitik der liberalen Linken vernachlässigt oder gar überrumpelt sieht. Karin Priester hat da noch eine weitere These formuliert, nämlich, dass WählerInnen nicht primär von der eigenen Situation aus agieren, sondern vielmehr die ökonomische Lage der Gesamtgesellschaft in den Fokus setzen. Also man hat dann das Gefühl, dass es mit dem ganzen Land bergab gehen würde. Die goldene Zeit des Wirtschaftswachstums, an die man sich noch zurückerinnert, die ist vorbei und auch mit der Stabilität ist es vorbei und es mangele prinzipiell eigentlich an einer Perspektive für die Zukunft. Auch Priester bezieht sich dann damit eben auf dieses Gefühl der relativen Deprivation, also der Beraubung von etwas, was einem nach seinem eigenen Gefühl eigentlich zustehen würde. Und dies geschieht, so hat sie das beschrieben, eben nicht nur auf materieller Ebene, sondern auch ganz stark auf der Ebene der Anerkennung und der Wertschätzung. Und hier liegt auch der Fokus eben, wie schon anklang, sehr stark auf dieser subjektiven Wahrnehmung der Menschen, die aufgrund einer ausweglosen Lage nach Sündenböcken dann anfangen zu suchen. Und populistische WählerInnen fühlen sich demnach dann von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten. Und populistische Parteien können dann dieses Vakuum, das dann dadurch entsteht, besetzen und dadurch Stimmen mobilisieren. Und ich denke, dass das durchaus Sinn ergibt. Also gerade dieses Gefühl des festgesteckten Fahrstuhls, was wir ja auch von Hochschild kennen, taucht immer wieder auf. Und, Andreas Reckwitz beschreibt ja auch den Wandel hin zu einer postindustriellen Gesellschaft. und damit einhergehend auch den Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und dabei würde es eben dazu kommen, dass sich eine Gruppe von hochqualifizierten, ich sag mal, Professionals immer weiter von der Gruppe derer absetzt, die eben keine so eine gute Schulbildung genießen durften und die auch viel weniger flexibel sind auf dem Arbeitsmarkt. Was haltet ihr denn davon?
Also, wenn du jetzt gerade schon irgendwie festgesteckter Fahrstuhl oder explizit irgendwie Fahrstuhl erwähnst, dann kommt natürlich als erstes der Gedanke an Ulrich Beck und Risikogesellschaft zurück zum Tage. Und genau, also kurz für die, die es nicht kennen, Beck hat halt 1986 in Risikogesellschaft das Konzept des Fahrstuhls etabliert und hat halt gesagt, dass mit wirtschaftlichem Aufschwung die Gesamtgesellschaft mehr Einkommen, mehr Bildung, mehr Mobilität, mehr Recht, mehr Wissenschaft und mehr Massenkonsum generiert. Also er geht halt davon aus, dass praktisch mit wachsendem BIP zugleich auch die Gesamtgesellschaft Vorteile bezieht. Und genau infolgedessen muss man halt auch noch sagen, dass dann verschiedene andere AutorInnen da angesetzt haben und gesagt haben, nee, hör mal, das ist halt nicht so. Also da kommt mir jetzt als erstes wieder Christoph Butterwegge in den Kopf, der ja im Anklang von Ulrich Beck vom Paternoster-Effekt gesprochen hat und halt gesagt hat, dass die einen nach oben fahren und die anderen nach unten fahren. Und genau, dass er das praktisch dieses Konzept dem Konzept des Fahrstuhls gegenübergestellt hat, um halt offenkundig zu machen, dass die Schere der Ungleichheit, wie es ja oft im Wortlaut irgendwie ist, definitiv vorhanden ist und dass sich diese gar sogar noch aufbaut. Und was mir halt jetzt noch im Kopf kommt, ist ein anderer Autor, und zwar Oliver Nachtwey. Und er spricht halt davon, dass es einen Kaufhauseffekt gibt. Hiermit drückt er aus, dass die einen mehrere Etagen nach oben fahren können, während die anderen sich nur über einzelne Etagen nach unten mobilisieren können oder auch nach oben mobilisieren können. Und er gibt damit praktisch zutage, dass es eben nicht nur dieser Effekt von rauf und runter gibt, den ja Butterwecke beschrieben hat, sondern er gibt damit zutage, dass es in diesem rauf und runter auch verschiedene Stationen gibt, die unterschiedlich gleich besetzt werden können. Das heißt beispielsweise, dass Vertreter in der Mittelschicht zugleich, ich sage jetzt mal, drei Schichten nach oben sich mobilisieren können und zugleich auch andere VertreterInnen sich nur eine oder gar fünf Etagen nach unten mobilisieren können. Und das ist ja das, was Nachtwey dann am Ende auch gesagt hat.
Ja, und wenn wir jetzt das alles im Hinterkopf haben, was wir jetzt besprochen haben, ist dann das Thema der sozialen Ungleichheit, ist das wirklich noch so paradox? Ich meine, es ist schwierig, wenn man die wirtschaftlichen und die kulturellen Gründe miteinander in Beziehung setzt, lässt sich das Wahlverhalten ja doch durchaus zumindest erklären. Ne? Der österreichische Journalist Robert Miesig hat sich in seinem Buch Die falschen Freunde der einfachen Leute ebenfalls sehr ausgiebig mit der subjektiven Wahrnehmung der ArbeiterInnen auseinandergesetzt. Und er sucht darin gewissermaßen den Mittelweg, ne, bei der Beschreibung dieser natürlich in sich sehr diversifizierten Gruppe der einfachen Leute. Und zwar einen Mittelweg dahingehend, zum einen zwischen einer Verteufelung dieser Menschen als Hinterwäldler und Ewiggestrige und einer romantisierenden Darstellung, ne, die ArbeiterInnenbewegung historisch gewissermaßen als per Definition im progressiven Gegenpart zur Bourgeoisie versteht. Ja, vielmehr sagt er, handelt es sich bei den einfachen Leuten primär um Menschen, die sich in ihrem Stolz verletzt sehen. Sie identifizieren sich als Menschen, die diszipliniert sind und die hart anpacken können und die eben auch sehr stolz darauf sind, ihre Familie ernähren zu können. Und das erklärt ja auch zu einem großen Maße, warum sie nicht per se auch BefürworterInnen eines sehr starken Sozialstaats sein müssen. Ne? Weil dann ganz nach dem Motto gesagt wird, wieso sollte denn jemand anderes Geld dafür kriegen, dass er nicht, wie ich selbst, dann in aller Herrgottsfrüh in die Arbeit fährt und Leistung bringt. Also dieser Leistungsgedanke, gerade in diesen sozialen Milieus, wird, denke ich, noch sehr stark unterschätzt. Die ArbeiterInnenklasse, die sehnt sich so Miesig eben nach Stabilität. Und hier schreibt er, wie ich finde, sehr gut, für die oberen Schichten bedeutet Wandel, dass du dich weiterentwickelst oder ein Startup gründest. Für die Arbeiterklasse heißt Wandel meist, dass du deinen Job verlierst. Na, Miesig spricht auch sehr viel von Stigmatisierung und Kränkungserfahrungen dieses sozialen Milieus, das zwar zum einen buckeln soll, aber naja, sich gesellschaftlich von den RepräsentantInnen eben keine Anerkennung erhoffen kann, sondern beispielsweise noch als Pack bezeichnet werden kann. Auch das würde dann dazu führen, dass die Menschen sich Anti-Establishment-Parteien zuwenden würden, die eben vorgeben, auf diese Belange dieser einfachen Leute zu hören. und dann eben auch vermeintlich einfache Lösungen für komplizierte politische Zusammenhänge präsentieren. Und dazu kommt dann auch noch ein Gefühl, und das war, was Volker Pascal vorhin schon mit dieser Warteschlange angesprochen hat bei Hochschild, dass eben Ausländer vermeintlich ja, bevorzugt behandelt werden würden. Also dass man sozusagen wieder ans Ende der Warteschlange gedrängt wird. Ja, das würde dann letztendlich auch wiederum zu Fremdenfeindlichkeit führen. Was meint ihr denn? Seht ihr noch diese Paradoxie oder hat sich das für euch so ein bisschen geklärt?
Also ich finde, dass sie mich noch nicht so ganz geklärt hat. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, weil wir im Zuge der Rahmenbedingungen dieses Podcasts jetzt gerade irgendwie nicht ganz ausführlich darüber diskutieren können. Ich denke, dass Robert Miesig mit seinem Buch schon irgendwie gute Einblicke darüber gegeben hat, welche Lösungsansätze es sich geben kann, um diese Paradoxie ja gar aufzulösen, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass da noch mehr hintersteckt. So, also ich frage mich immer noch, was es bedeutet, welche Bedeutung die Tiefengeschichte oder vielleicht sogar die Echokammer irgendwie hat. Und ich frage mich auch danach, welche Bedeutung ja gar der Aufzug oder die Warteschlange, um es irgendwie mit einem anderen Bild zu sprechen, hat. Also genau, also das sind halt die Punkte, an die ich irgendwie noch ansetze und die ich mich frage, ob da noch Potenzial zu holen ist, vor allem um diese Paradoxie ja zu hinterfragen oder aufzuklären.
Ich muss sagen, mir geht es eigentlich ähnlich und ich habe auch irgendwie immer mehr gemerkt, je mehr man sich mit so einem Thema beschäftigt, man denkt immer, okay, jetzt wird es irgendwie klarer, jetzt weiß man, ist es eine Paradoxie oder nicht. Aber je tiefer man irgendwie einsteigt, desto schwieriger wird es überhaupt noch zu sagen, okay, ist es jetzt noch eine Paradoxie, ist es keine mehr, wird sie aufgelöst, wie wird es gemacht? Und das finde ich eigentlich das mega interessante Thema.
Was zum Abschluss meiner Meinung nach noch wichtig ist zu verstehen ist, dass eben soziale Ungleichheit zwar eine sehr bedeutende Rolle spielt, aber als alleiniger Erklärungsansatz für das Phänomen des aufstrebenden Populismus gegenwärtig doch sehr verkürzt ist. Wie das Karin Priester ausgedrückt hat, sind ja ökonomische Gründe auch immer kulturell überwölbt. Und welchen Stellenwert dann die Ökonomie letztendlich dann in diesem Konstrukt hat, lässt sich meiner Meinung nach auch so pauschal gar nicht sagen. Worauf wir zum Beispiel gar nicht angegangen sind, sind beispielsweise Phänomene wie Unzufriedenheit mit dem demokratischen System an sich, was sich beispielsweise dahingehend niederschlägt, dass populistische Parteien sehr lautstark direkte Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung fordern. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass die soziale Frage und die Sphäre der subjektiven Wahrnehmung, gerade wenn wir uns die Frage stellen, wie wir dieser gegenwärtigen Entwicklung entgegentreten können, ein Thema ist, das wir wirklich auf keinen Fall vernachlässigen sollten. Und dabei geht es ja primär auch nicht darum, den Leuten an sich recht zu geben, sondern erstmal zuzuhören und auch mal ihre Sicht der Dinge nachzuvollziehen.
Also es waren jetzt ganz gute Schlussworte. Dann danke ich euch erstmal für die Diskussion. Wir hoffen natürlich, dass euch auch die Diskussion gefallen hat, dass ihr jetzt auch noch weiter darüber nachdenken könnt, das reflektiert, euch eure eigene Meinung bildet, weil wie ihr gesehen habt, gibt es viele Argumente. Und wir haben euch auch jeweils unsere Quellen nochmal in den Shownotes angegeben.